Radio 1. Nur für Erwachsene.
Triggerwarnung. Das nächste Thema ist nichts für Menschen mit einer ausgeprägten Spinnenphobie, obwohl. Vielleicht gewinnen sie ja mehr Vertrauen zu den possierlichen Achtbeinern, wenn sie diese Tiere erstmal besser kennengelernt haben. Heute lernen wir, woher männliche Listspinnen wissen, dass ein paarungsbereites Weibchen in der Nähe lauert. Rausgefunden hat das eine Arbeitsgruppe um die Biologin Dr. Gabriele Uhl. Sie ist Professorin für Zoologie an der Uni Greifswald. Frau Uhl, guten Tag.
Guten Tag, Herr Karkowski.
Warum heißen die Spinnen denn Listspinnen? Sind die besonders listig?
Ja, die Listspinnen heißen Listspinnen oder auch Brautgeschenkspinnen. Da kann man es schon eher erahnen, weil die Männchen eine Beute fangen und die einspinnen in ein Paket. Das ist dann ein weißliches Paket durch die Spinnseide und das tragen sie mit sich rum. Und wenn sie ein Weibchen finden, das paarungsbereit erscheint, dann zeigen sie das Brautgeschenk, stellen sich richtig auf die Beinspitzen, machen sich groß, zeigen das Brautgeschenk. Das Weibchen, wenn es dann sich paaren will, dann übernimmt es das Brautgeschenk. Und das Männchen darf dann Spermien übertragen in der Zeit, in der sie da schon mal frisst. Und wenn da was Gutes drin ist, dann ist die Paarung länger. Und wenn da was nicht so Gutes drin ist, dann ist die Paarung kürzer.
Okay, merke ich mir. Also ganz gute Strategie, finde ich. Wir wollen natürlich hier die Frage klären, wie findet der Listspinnenmann die Listspinnenfrau? Und ich weiß schon, das läuft über den Duft des Weibchens. Aber, oder?
Ja, also das war gar nicht so klar. Zunächst mal dachte man, dass die Spinnen, die eben wie die Brautgeschenkspinnen so am Boden herumlaufen, wo die Weibchen eben kein Netz haben, wie bei Radnetzspinnen, dass sie sich eher über diese sogenannten Spurseidenfäden finden. Mhm. Also eben über Kontakt, also über Geschmacksrezeption. Und wir konnten jetzt zeigen, dass sie eben auch über Olfaktion reagieren. Das heißt also auch flüchtige Stoffe, die vom Weibchen ausgegeben werden, aufnehmen. Und die Männchen finden dann über Luftinformation sozusagen die Weibchen.
Die große Frage, wie soll denn der Spinnenmann diesen Duft wahrnehmen? Denn Spinnen haben schließlich keine Nase, oder?
Ja, das ist richtig. Ja, sie haben keine Nase, sie haben auch keine Zunge. Also es ist so, dass man bei Insekten schon wusste, dass es da zweierlei Haare gibt. Es gibt die Schmeckhaare und es gibt die Riechhaare. Und bei den Spinnen kannte man bisher nur die sogenannten Schmeckhaare. Sie müssen sich das vielleicht so vorstellen wie ein Bleistift und die Mine, das sind dann die Ausläufer der Nerven. Und wenn man ein Schmeckhaar sich vorstellt, dann ist es im Prinzip wie ein Bleistift mit den Ausläufer der Nerven als Mine, wie gesagt. Und oben ist ja eine Pore, da wo die Mine rauskommt. Und diese quasi Bleistift-Schmeckhaare, ne, wenn die also in Kontakt kommen mit der Umwelt, mit dem Substrat, mit der Beute, mit dem Paarungspartner, dann kriegen die eine Schmeckinformation mit. Und Riechhaare gibt es bei Insekten bekanntermaßen auch. Das sind so ähnlich wie diese Schmeckhaare. Die haben aber oben keine Pore, da wo die Mine ist, sondern überall Poren an der Seite, also am gesamten Verlauf des Bleistifts, wenn wir bei dem Beispiel Bleistift bleiben. Mhm. Und das kennt man also von Insekten und bei Spinnen wusste man da bisher gar nichts zu, ob die Riechhaare haben. Aber das haben wir schon bei einer Spinnenart festgestellt, die eine Radnetzspinne ist, dass tatsächlich dort die Männchen diese Riechhaare haben, dass sie auch tatsächlich auf das Pheromon der Weibchen reagieren. Und jetzt wollten wir schauen, wie ist es bei der Listspinne? Gibt es das da auch, obwohl die ganz anders leben?
Ja, und da interessiert mich natürlich, wie Sie das rausgefunden haben. Ne? Also eine Spinne nimmt ihre Umgebung über Körperhärchen wahr, unter anderem. Jetzt war die Frage zu klären, welche Körperhärchen sind in der Lage, diesen zarten Duft der Weibchen quasi schon aus der Ferne zu erspüren. Wie haben Sie das gemacht?
Also wir haben eine hochauflösende Methode verwendet. Das ist also eine rasterelektronenmikroskopische Methode, wo man eben eine ganz hochauflösende Visualisierung hat von der Oberfläche dieser Härchen. Da sieht man dann auch die allerkleinsten Poren. Denkt man da natürlich, das könnten auch vielleicht irgendwelche Gruben sein. Also man muss sich sicher sein, dass diese Gruben, die man da sieht auf der Oberfläche, auch wirklich Poren sind, dass das also Kontakt hat im Prinzip mit dieser Minenregion im Bleistift, ne? Dass es wirklich nach innen durchgeht. Mhm. Und das macht man dann mit einer Ultrastrukturanalyse, wo man ganz, ganz, ganz hauchdünne Scheibchen schneidet im Angströmbereich. Also wir sind da nicht bei Mikrometer, sondern noch drunter. Und da schaut man sich das dann im Transmissionselektronenmikroskop an, auf zellulärem Niveau, wie so ein Haar in seinem Durchmesser sozusagen im Querschnitt aussieht.
Aber wie haben Sie nun herausgefunden, dass diese Haare nicht auch ebenfalls durch den Kontakt mit Geruchsstoffen am Boden zum Beispiel dieses Weibchen finden?
Guter Punkt. Da muss man dann elektronenphysiologische Maßnahmen ergreifen. Also man sticht sozusagen an der Basis eines Haares ein und schaut, ob dieses Haar auf Luftinformation reagiert. Und dann gibt es also einen Luftstrom, der an diesem einzelnen Haar vorbeigeht. Und irgendwann lässt man da zum Beispiel Weibchenpheromonen noch mit einspielen. Und wenn dieses Haar genau dann reagiert, wenn das Weibchenpheromon kommt, dann kann man sagen, ja, dieses Haar bzw. diese Nerven, die da drin sind, die reagieren auf den Weibchenduftstoff.
Faszinierende Forschung. Jetzt verraten Sie uns am Ende bitte noch die bittere Wahrheit. Was passiert nach dem Akt mit dem Spinnenmännchen?
Also, das kommt jetzt drauf an. Wenn wir bei der Listspinne bleiben, dann ist es so, dass das Männchen da normalerweise gut davonkommt. Und das heißt, das kann sich auch noch weiter mehrfach verpaaren mit anderen Weibchen. Also es ist nicht üblich, dass Spinnenmännchen gebrochen werden im Spinnenreich, entgegen der üblichen Meinung. Es gibt ein paar Spinnengruppen, ein paar Familien, nennt man das dann taxonomisch, bei denen sogenannter Sexualkannibalismus häufiger vorkommt. Aber das ist nicht das Übliche.
Ja, da bin ich ein bisschen beruhigt, weil Brautgeschenke mitbringen und dann gefressen werden, das wäre auch irgendwie ein schlechter Deal. Ich sag, herzlichen Dank an dieser Stelle für diese tolle Forschung.
Gerne.
An die Arbeitsgruppe um die Biologin Dr. Gabriele Uhl. Sie ist Professorin für Zoologie an der Uni Greifswald. Frau Uhl, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank, Herr Karkowski.
Schönes Wochenende.
Schönen Tag noch.
Tschüss.